leicht beheben über den Doppelbühr weg.
Einfach mal Luppen.
Ja, und ich sag's gleich geradeaus. Und auch im Namen der ganzen Luppengemeinde, das nehme ich mir hier einfach mal raus. Wir wollten es doch alle ihm auch eigentlich persönlich wünschen. Jetzt mache ich es hier für euch. Toni, frohe Ostern.
Ja. Das wünsche ich hier niemandem.
Ist er wieder sauer? Ich sehe ihn.
Auch euch da draußen wünsche ich das überhaupt nicht.
Das ist ja schon wieder unangenehm.
Also ich wünsche euch einen schönen Tag oder so, ne? Also ich wünsche euch alles Gute, auch gesundheitlich, ne? Aber frohe Ostern. Warum willst du mich ärgern hier direkt zur Folge? Zum Anfang der Folge, Verzeihung.
Naja, es ist ja einfach so, ne? Die Leute trauen sich sicherlich gar nicht mal anzusprechen, ob es jetzt Weihnachten ist, Geburtstag, Ostern. Und dann will ich mich da in den Wind stellen und das mal übernehmen. Und wir kommen jetzt hier an einem Ostermontag raus. Wir nehmen auch Ostermontag auf, hier um zur Mittagszeit.
Ja, ey, guck mal, das zeigt doch schon allein, dass uns das scheißegal ist, Ostern, dass wir hier aufnehmen.
Nee.
Doch.
Hast du keine Eier gesucht gestern?
Nee.
Nee? Hast du welche versteckt?
Auch nicht.
Auch nicht.
Gefahr zu groß, dass die Hunde die auffressen. Nicht gut, Schokolade für Hunde, nicht gut.
Das ist richtig. Das ist richtig. Naja gut, dann würde ich gerne trotzdem unseren Hörern...
Wollen wir einsteigen? Komm mal zum Thema.
Na, ich würde schon gerne unseren Hörern und Hörerinnen auch frohe Ostern wünschen. Das lasse ich mir nicht nehmen. Und wir starten rein mit sehr viel Fußball heute.
Ja.
Und das ist schön, denn auch am Osterwochenende wurde Fußball gespielt.
Siehst du, auch der Bundesliga ist das scheißegal.
Und ich muss sagen, ich habe seit längerem mal wieder ein Bundesligaspiel über 90 Minuten geschaut. Ja.
Das ist jetzt hier der Rattenschwanz an unserer neuen Idee, ne? Mit dem Spiele analysieren. Da guckt man Sachen, die man sonst nicht gucken würde, ne? Sagen wir da ehrlich.
Ja, ich weiß, aber mir hat das aber Spaß gemacht. Also
Nein, so mit dem Hintergrund, dass wir es besprechen wollen, ist das natürlich was anderes. Aber wie gesagt, Ehrlichkeit währt am längsten, ne? Hier. Also das Spiel hätte ich sonst nicht geguckt.
Nee, das Spiel nicht, aber ich habe trotzdem für mich auch währenddessen nur gedacht, könnte man immer mal wieder reinschalten, auch so ein Bundesligaspiel, gerade an einem Sonntag, wenn so diese Einzelspiele laufen, finde ich, kann man das schon mal machen. Und
also ich fand, während des Spiels habe ich oft gedacht, das kann man eigentlich nicht.
Ich fand das Spiel aber ganz gut.
Ja, das war okay.
Ich fand es interessant zu sehen. Also man sieht ja immer wie Woche für Woche die Ergebnisse und so weiter. Und gerade so eine Mannschaft wie St. Pauli, um das vielleicht nochmal aus Chronistenpflicht hier reinzuholen. Wir haben das Spiel St. Pauli gegen Leverkusen uns angeschaut und sprechen da gleich ein bisschen drüber. Aber St. Pauli, so man sieht ja immer die Ergebnisse über die Saison, hat dann nie so richtig ein Spiel von denen gesehen. Deswegen fand ich das echt mal interessant auch zu sehen, wie spielen die überhaupt? Wie kommen die zu diesen Ergebnissen? Wie kommen sie zu diesem Stand in der Tabelle? Und ich muss sagen, sie werden verdient die Klasse halten. Und auch relativ souverän.
Ja, also wenn wir auf das Spiel gestern direkt eingehen, dann glaube ich, kann man mit Fug und Recht behaupten, dass das ein absolut mehr als verdientes Unentschieden war für St. Pauli. Auch wenn ich gedacht habe, dass das mit dem 1-0 sehr schwierig wird, dass die da mal Punkten rausgehen, weil ich irgendwie so ein Gefühl hatte zu dem Zeitpunkt, dass sie die beste Phase leider nicht genutzt haben. Ist ja oft so, ne? Wenn der große Favorit, in dem Fall Leverkusen, irgendwie zu einer kleineren Mannschaft auswärts kommt, dass da erstmal alles reingeworfen wird. Und das war ja, wenn wir direkt ins Spiel gehen, auch die erste Viertelstunde zu 100% so, ne? Also St. Pauli hat wirklich 1-1 auf den ganzen Platz gestellt, hat vorne zugestellt und Leverkusen wirklich große Probleme gehabt, das zu spielen, was sie eigentlich spielen. Und viele hohe Ballgewinne gehabt, aggressiv gewesen, fast alle zweite Bälle bei St. Pauli. Und dann ist es halt manchmal so, dass du dann eigentlich denkst, so als neutraler Zuschauer, ne, okay, dann muss der Außenseiter eigentlich auch in der Phase irgendwie in Führung gehen, ne, wenn sie nach 90 Minuten da mit einem Punkt oder drei stehen wollen, weil sich das eigentlich relativiert im Laufe des Spiels. Und da sie eben das nicht geschafft haben, da ein Tor zu machen und Leverkusen dann ja, mit einem Standard, mit der, ja, ich würde mal sagen, zweiten Möglichkeit, eine hatten sie vorher, in Führung geht, dann ist es oft so, dass da am Ende dann 0-3 oder 0-4 steht am Ende, ne? Aber das war nicht so und das war ein beeindruckender Auftritt von St. Pauli, über 90 Minuten fand ich.
Ja, du hast ja gesagt, dass sie auch über den ganzen Platz so 1-1 gespielt haben. Hatten ja auch beide irgendwie das gleiche System gespielt. Ich weiß jetzt nicht, ob es, also St. Pauli spielt das System ja auch schon im größten Teil der Saison, aber ob es vielleicht auch dann bewusst war, das System zu spiegeln.
Gespiegelt.
Von Leverkusen, dass man da wirklich 1-1 über den ganzen Platz spielt. Wenn man so die Voraussetzungen sieht, vorher die Tabelle auch nochmal angeschaut, hat sich ja jetzt im Nachhinein auch nicht viel geändert, aber das St. Pauli ja die drittwenigsten Gegentore hat in der ganzen Liga mit 36, Leverkusen die zweitwenigsten mit 35, also fast gleich. Nur Bayern hat noch ein bisschen weniger mit 29, also das ist ja auch eine Aussage St. Pauli-seitig, ne? Dass sie mit der Mannschaft ja, so wenig Gegentore haben. Und ich finde, das Spiel hat aber gezeigt, dass es nicht erarbeitet dadurch ist, dass sie sich hinten reinstellen und irgendwie in der eigenen Hälfte stehen und so einen Gegner
nicht ausschließlich,
kommen
lassen. Ne? Nicht ausschließlich. Schon auch in Phasen, ne?
In Phasen, ja, aber ich finde trotzdem, kann man ja denken, wenn man auf Tabelle schaut und man sieht, oh, die haben so wenig Gegentore, die spielen halt komplett nur defensiv. Also ich finde schon, dass sie auch immer wieder oft, gerade dann bei Ball gewinnen, nicht irgendwie auf Sicherheit gehen, sondern schon versuchen, auch direkt den Weg nach vorne und Risiko zu gehen, auch mal hoch anzulaufen. Also das habe ich so ehrlich gesagt auch gar nicht erwartet und zeigt für mich einmal mehr so, dass es halt eine richtig gute Saison ist, die sie da spielen, ja, dass sie in der Bundesliga angekommen sind, was man ja auch nicht einfach so schafft nach ewigen Zeiten ohne aufgestiegen zu sein. Also das schon mal wirklich Respekt dafür.
Ist halt aber auch oft dieser Fußball, der, ich meine, du siehst ja auf der anderen Seite auch genau deswegen irgendwie auch ja meine Bedenken gestern nach dem 1-0, ne? Weil St. Pauli ist halt, das ist die andere Seite der Medaille, ne? Natürlich auch die Mannschaft, die am wenigsten Tore geschossen hat von allen Mannschaften. Ja. Deswegen habe ich halt gedacht,
für mich dann die individuelle Qualität, ne? Dass diese Dinge, diese Ansätze, die halt da sind und Ideen, genau, die richtig gut sind und auch so wirklich gefährliche Situationen, da fehlt vielleicht am Ende die Qualität vorne drin, diese Dinge auch in Tore halt umzumünzen.
Ja, nicht nur die Qualität, dann halt einfach allgemein nicht nur umzumünzen, sondern natürlich auch die Qualität, die fußballische Qualität, dir dann Chancen rauszuspielen, ne, gegen einen defensiven Block. Und deswegen hatte ich halt so gedacht, nach dem 0-1, was ja zu dem Zeitpunkt wirklich unverdient war, dass das sehr schwer wird für St. Pauli als Mannschaft mit den wenigsten Toren in der Liga, da irgendwie zurückzukommen. Und es ist natürlich auch überhaupt gar keine Überraschung, dass es am Ende irgendwie 2 Standardtore sind von beiden Mannschaften, weil viel mehr haben die spielerischen Leistungen beider Mannschaften, finde ich, nicht hergegeben. Aber was ich eben noch sagen wollte, weil du auch sagst, die werden relativ sicher die Liga halten, irgendwie auch mit einer klaren Idee. Man sieht ganz klar, egal ob sie hoch anlaufen oder ob sie tief stehen, dass sie sich mit beidem wohlfühlen, ne? Dass sie beides gut verteidigen. Und es bestätigt so diesen Trend, finde ich, so der letzten Jahre, dass so die Mannschaften, die aufsteigen und natürlich erstmal gucken, dass sie ihr eigenes Tor verteidigen und vielleicht einen Tick weniger den fußballerischen Ansatz wählen. Ich finde Union, das Jahr, wo Union aufgestiegen ist, ist für mich so das beste Beispiel. Da sind, glaube ich, Union und Paderborn aufgestiegen. Union wirklich mit einer,
ich war dabei,
ja, sehr destruktiven Spielweise und vor allem natürlich irgendwie auf Ergebnisse, gerade im ersten Jahr. Danach haben sie ein bisschen mehr angefangen, Fußball zu spielen, aber ihre Art, wie sie auch aufgestiegen sind, ne? Das war ja nie Hurra-Fußball. Und dann im Vergleich, glaube Paderborn ist mit euch aufgestiegen, ne? Die wirklich, ja, einen extrem fußballerischen Ansatz gewählt haben, den mitgenommen haben in die erste Liga und sang- und klanglos abgestiegen sind, weil sie einfach nicht gut genug verteidigen konnten für die erste Liga. Und das ist, finde ich, so der Trend, oder wo man sieht, welcher Ansatz erfolgreicher ist. Ob mir das jetzt gefällt oder nicht, es steht auf einem anderen Blatt, aber es ist definitiv so. Und deswegen war auch für mich, gebe ich offen und ehrlich zu, das erste Spiel über 90 Minuten, was ich von St. Pauli gesehen habe, diese Saison. Und muss sagen, dass sie das auch gemessen an dem Gegner wirklich sehr, 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 sehr gut gemacht haben. Und das sagen ehrlich gesagt auch alle Daten, die wir uns mal wieder von Impact, dank an Stefan Reinhardt natürlich wie immer, stibitzen konnten. Und da sagen selbst diese offensiven Daten, was heißt entwickelte Torgefahr, in Torabschlusspositionen zu kommen, auch Qualität der Torabschlüsse und der Chancen, bei allen diesen Daten ist St. Pauli besser. Und trotz, sag ich mal, erstmal verteidigen. Und deswegen muss man wirklich sagen, dass sie ein hervorragendes Spiel gemacht haben.
Ja, das vielleicht nochmal als kleine Nebeninfo, Toni. Er hat sich fein säuberlich alles ausgedruckt mit seinem Farbdrucker, hat sich das da auf seinen Schreibtisch gelegt.
Ja.
Und das ist ja auch ein bisschen, ne, transparent. Ja, guck mal, alles, zeigt er in die Kamera. Alles ausgedruckt. Nein, aber ich finde immer, und frag dir mal, was macht einen guten Trainer aus? Ne? Das kann zum einen, können das natürlich die Jungs in der Mannschaft beurteilen, aber wenn man von außen drauf schaut und du siehst, oder du hast das Gefühl, wenn du zuschaust, jeder weiß, was er zu tun hat und das läuft alles gemeinsam. Also du hast gesagt, die können mal tief, die können mal hoch verteidigen, aber du siehst halt, wenn irgendwie vorne einer drauf marschiert, ist das für alle der Auslöser, auch nachzugehen. Also es ist wirklich, dass sie alles als Team machen, als Mannschaft, und das ist ja ein Ergebnis von Training, von Spielphilosophie, von das Umsetzen, was vorgegeben wird, dass jeder auch weiß, was sein Nebenmann tut, was ich selbst zu tun habe. Und ich finde, das ist bei denen gestern, wahrscheinlich auch die Saison über, total offensichtlich, dass das als gemeinsam als Team funktioniert und dass da irgendwo eine Handschrift einfach zu erkennen ist. Und das ist ja mal ein gutes Zeichen für einen Trainer. Ist auch nicht umsonst so, dass da auch schon wieder irgendwie diskutiert wird, wo der als nächstes Trainer wird, weil er halt gute Arbeit macht. Also das kann man auf jeden Fall erkennen. Und ja, wenn du vor allem so einen Wert wie Expected Goals, ne? Also dass sich während des Spiels verschiebt sich ja so ein Expected Goals Wert ja auch manchmal, aber der war immer auf St. Pauli Seite. Also es war immer wahrscheinlicher, dass St. Pauli ein Tor schießt. Und das gegen Leverkusen, muss ich sagen, hätte man jetzt so auch nicht erwartet. Und für mich aber auch ein Zeichen, das habe ich gestern auch nochmal gedacht, so Leverkusen ist ja echt so, dass sie die zweitbeste Saison der Vereinsgeschichte aktuell spielen. Und das fühlt sich irgendwie gar nicht so an nach der letzten Saison, oder?
Ja, es kommt natürlich darauf an, womit man es vergleicht, ne? Das ist klar, sie haben, um Meister zu werden, deutlich zu oft unentschieden gespielt, das muss man sagen. Um jetzt ein bisschen auch auf Leverkusen zu kommen, man muss natürlich sagen, dass sie gestern kein gutes Spiel gemacht haben. Also wir können das gleich noch sportlich ein bisschen unterlegen oder auch schauen, woran es gelegen hat. Aber vielleicht einmal so ein bisschen den mentalen Effekt, sag ich mal, mit reinzuholen. Ich glaube, Leverkusen ist auch mit die Mannschaft, die, glaube ich, mit am meisten Spiele neben Bayern und Frankfurt, würde ich sagen, gemacht hat in diesem Jahr. Und du kriegst den erstmal einen auf die Nuss, dass du nicht ins Pokalfinale kommst, was natürlich selbst verschuldet ist. Wenn du, ich hab's auch mal ein bisschen versucht, das mit diesem Spiel so ein bisschen zu vergleichen gestern, ne? Irgendwie auswärts Bielefeld, St. Pauli, fährst als hoher Favorit
hin. In Bielefeld sind wir doch alle schon mal im Pokal rausgeflogen.
Ja, aber fährst als haushoher Favorit hin, weißt du? Und finde, das ist ähnlich wie damals, einfach auch gestern nicht gut gemacht haben. Aber jetzt vom mentalen Effekt ist es natürlich so, bist in der Champions League raus, bist im Pokal raus. Und du hast vor Anpfiff 9 Punkte, bist du hinter Bayern und weiß ich wie viele vorm Dritten irgendwie so, ne? Also du wirst Zweiter am Ende. Also da kann
ja, du musst aber sagen, 9 Punkte und Torverhältnis deutlich schlechter, das heißt es ist ja auch nochmal wie ein Punkt.
Ja, klar, du kannst auf 6 verkürzen dann gestern plus Torverhältnis, musst 7 aufholen, so das kannst du vergessen. Das heißt, du weißt auch irgendwie, du wirst kein Meister werden. Kann mir keiner erzählen, dass du von Leverkusen gestern immer noch gedacht hat, auch vor dem Spiel, dass er Meister wird. Deswegen, das ist vielleicht so ein bisschen dieser Effekt, den du mit reinnehmen musst ins Spiel, ne? Und ich finde, den hat man ein bisschen auch angemerkt, ne? Das soll St. Pauli überhaupt nicht schmälern, dass sie diese Leistung bringen. Aber ich finde schon, dass man das Leverkusen ein bisschen angemerkt hat. Und ansonsten finde ich einfach, dass sie grundsätzlich es wirklich nicht gut gemacht haben. Sie haben am Anfang wirklich keine Lösung gefunden, die erste Viertelstunde, wo es St. Pauli auch gut gemacht hat, wo es fairerweise auch nicht einfach ist, Lösung zu finden, weil St. Pauli da wirklich großes Risiko gegangen ist, beziehungsweise sehr, sehr aggressiv war, fand aber nach einer Viertelstunde, auch so nach dem Tor, was zu dem Zeitpunkt nicht wirklich verdient war, aber es war halt da, dass sie dann fußballerisch einen Tick besser geworden sind. St. Pauli dann natürlich irgendwie sich hat auch fallen lassen, eher hinten reingestellt, weil sie das 90 Minuten natürlich nicht spielen können. Und dann finde ich schon, dass sie, und da kommen wir dann vielleicht mal auf 3, 4 einzelne Spieler, finde ich schon, dass sie in Räume gekommen sind, wo sie auch immer hinwollen. Ja, man muss aber halt einfach sagen, dass dann, sag ich mal, ihr Unterschiedsspieler mit Flo Wirtz einfach natürlich keinen guten Tag erwischt hat, ne? Also ist natürlich auch lange, lange raus gewesen, war verletzt und glaube ich, das erste oder zweite Spiel wieder von Beginn an nach der Verletzung. Aber ihm ist nicht viel gelungen, oder?
Nee, also das muss ich auch sagen. Also er war schon immer viel am Ball, aber es wirkte alles noch nicht wirklich.
Nee, ich finde, sie haben ihn genau da gefunden, wo sie ihn eigentlich relativ oft finden wollen, ne? Und man muss auch, also ich glaube, wenn Flo gestern einen guten Tag gehabt hätte, hätten sie das Spiel gewonnen, weil es nicht daran lag, dass er nicht aktiv war oder dass er nicht keinen Ballbesitz hatte, sondern ich glaube, sie haben ihn genau da gefunden, wo sie ihn finden wollten, aber es hat halt nichts funktioniert dann, ne?
Ja, das war auffällig, ne? Also wirklich viele Ballverluste. Natürlich kann er noch nicht in dem Rhythmus sein. Ich glaube, den er auch für sein Spiel braucht, was diese Leichtfüßigkeit betrifft. Dafür war er, glaube ich, auch zu lange raus. Aber ja, das war schon auffällig und ich glaube schon auch, dass es mit ein Grund war, dass sie jetzt auch ja nicht mehr in diesem Meisterschaftskampf sind. Ich glaube schon, dass sie mit ihm oder wenn er jetzt auch in den letzten 6 Wochen, glaube ich, waren es ja am Ende fit gewesen, wäre schon auch nochmal so, ja, weiß ich, 3, 4 Punkte mehr hätten. Und dann wäre es halt schon auch nochmal spannend. Und dann, wie du sagst, gehst du ja nochmal anders in so ein Spiel rein, wenn du weißt, da geht's nochmal um alles. Und die Chance ist da. Also ich glaube schon, wenn er jetzt ein paar Spiele macht und er diese Spielfitness hat, dann wird er auch wieder anders spielen. Aber sie sind halt nun mal irgendwo abhängig von ihm.
Ja, darüber brauchen wir nicht drüber sprechen. Also das ist das Beste, was wir in Deutschland haben. Da brauchen wir gar nicht drüber diskutieren.
Ja, da sind wir uns einig. Aber ich glaube halt, dass die Abhängigkeit von ihm halt relativ groß ist, ja. was du immer hast von Spielern mit solcher Qualität vielleicht, aber das hat vielleicht zu dem ja ein oder anderen Unentschieden dann auch zu viel geführt. Aber ich finde trotzdem, das mag man ja bei ihm auch wieder so, ne, er kann noch 10-mal den Ball verlieren, er versucht es halt beim 11. Mal wieder. Ja. Und das wird dann auch wieder 10 von 11 Mal klappen, in nicht allzu ferner Zukunft.
Ja, in gewissen Spielen reicht ja 2 von 10 Mal, ne? Aber wenn dann ein Assist und ein Tor dabei ist, dann reicht das. Also man muss ja wirklich sagen, dass er ein unfassbar schlauer Spieler ist, wo er sich bewegt. Ne? Also auch in der Phase, wo St. Pauli ja tief stand, hat er immer, bei uns sagt man ja immer zwischen den Linien, das ist so als Erklärung, das ist so zwischen Abwehr und defensivem Mittelfeld des Gegners, da sich die Räume zu suchen, die natürlich sehr klein sind, wenn man teilweise mit 11 verteidigt in der eigenen Hälfte, wo du anspielbereit bist. Und da haben sie ihn so oft gefunden, auch in der ersten Halbzeit, wo sie tief waren. Wie gesagt, die Fortsetzung war dann nicht gut, aber er ist einfach so schlau, dass er sich in Räume bewegt, wo er nicht zu greifen ist. Das ist schon besonders. Das sagen auch die Daten auch zu gestern, aber auch allgemein zu der Saison. Also er ist auf seiner Position, das vorne wegzunehmen, da in der Bundesliga die absolute Nummer 1, was offensive Anspielstation betrifft, also wo er sich positioniert, wo er auch gefunden wird. Gestern auch, wie gesagt, da ist die Fortsetzung nicht mit einberechnet, aber er ist da absolut top, sich die Räume zu suchen. Hat aber auch, und das dürfen wir natürlich auch nicht unter den Teppich kehren, hat natürlich auch Leute hinter sich, die ihn finden, ne? Weil diese Pässe sind ja auch nicht die einfachsten. Wir haben es ja eben gesprochen, das eine ist, sich frei zu laufen gegen den tiefen Block und gegen viele Verteidiger. Das andere ist, ihn dann genau da auch zu finden und ihn in Szene zu setzen. Und da, was Gegner überspielen betrifft, was in dem Fall ja the key, sag ich mal, dafür ist, hat Leverkusen halt einfach in den Top 6 der Bundesliga 3 Spieler. So, und das sind Granit Xhaka, Alex Garcia und mit Palacios. Also 3 Spieler, die auch wie gemacht dann sind für einen Spieler wie Wirtz.
Ja, und die halt direkt die sind ja direkt hinter ihm, ne? Also die sind da genau auf den Positionen, die ihn ja auch einsetzen, wo die
genau,
wo die Passwege auch direkt dann sind und am kürzesten sind, wo er einfach dann davon natürlich auch profitiert. Und ich finde ja auch, dass er 10-mal den Ball verliert, auch du als Zuschauer das Gefühl hast, okay, beim 11. Mal kann er trotzdem halt diese entscheidende Situation kreieren, da kann immer was passieren.
Weil er halt so gut ist.
So, und das ist halt.
Weil er halt einfach so gut ist und weil er auch gefühlt auch jemand ist, der nicht ganz so schnell das Selbstvertrauen verliert. Und eben auch, er ist auch unangenehm, auch für den Gegner. Also nicht nur unangenehm, weil er so gut ist, sondern weil er auch dagegen hält, ne? Weil er ein kleiner Dreckskerl auch sein kann. Und das ist gut. Das wird ihm helfen, gerade dann auch für die Zukunft, ja, immer wieder widerstandsfähig zu sein. So, weil das wirst du brauchen als so ein Spieler, ne? Ist ja immer ein Spieler, der besonders sein wird und der auch irgendwie eine besondere Aufmerksamkeit vom Gegner auf sich ziehen wird. Ob das mit harten Fouls ist, ob das was auch immer. Und wenn du da widerstandsfähig bist, dann wird ihm das helfen. Und dann werden aus den ganzen Pässen, die bei ihm ankommen, auch recht schnell wieder Assists und Tore. Aber wie gesagt, da ist er einfach außergewöhnlich gut, sich schlau zu bewegen auf dem Platz und anspielbereit zu sein. Und den Rest macht dann im Normalfall seine Qualität, aber auch eben, wie gesagt, die Spieler hinter ihm, die ihn finden. Und da hat er wirklich halt auch sehr, sehr gute Spieler. Ne? Das bringt dir dann nichts, wenn du 2 Sechser hinter dir hast, die das Ding dann zur Seite oder nach hinten spielen. Da kannst du dich bewegen, wie du willst. Aber da ist Leverkusen eben auch sehr, sehr gut aufgestellt, muss man sagen.
Ja, das ist ja das Thema, was wir letzte Woche auch mit Petri hatten. Ne? Also die Spieler, die man dann vorne hat, auch einzusetzen, dafür brauchst du halt diese Spieler. Trotzdem, um das Thema Flo Wirtz nochmal negativ abzuschließen, weil wir auch gesagt haben, wir wollen ja hier ein paar Daten einbringen zu den Spielen. Und das jetzt natürlich nur in Bezug auf das gestrige Spiel. Als Zehner, und das schreibt Impact, zeigte er nach Datengrundlage eine Leistung, die schlechter war als bei 95% aller anderen Zehner in dieser Saison. Also kein gutes Spiel, aber wir sind sehr
optimistisch. Aber ich fürchte, da muss er sich auch Ausnahme mit sich selbst bleibt. Vergleichen, weißt du? Von den Daten, hat er selbst die Benchmark gesetzt. Selbst schuld.
Die Messlatte liegt hoch, da können wir nichts machen.
Werbung.
Ja, Felix, ein mittlerweile sehr treuer Partner von uns, den wir auch jedes Mal mehr schätzen, nicht nur, weil wir ihn selbst benutzen, sondern weil da auch immer mehr Tricks dazukommen, die uns nützlich sind im Alltag. So, haben wir letztes Mal ein bisschen erklärt, aber es geht natürlich um NordVPN. was wir, glaube ich, mittlerweile, also ich täglich, weiß nicht, wie deine Nutzung von NordVPN ist, aber
frisch,
ich weiß.
Frisch die letzte Woche genutzt, es war wieder Masters Week im Golf, wichtigste Turnier des Jahres. Und
wo ist das? In
Augusta, Georgia. Mhm. Und da muss ich sagen, dass in Deutschland die Golfübertragungen wirklich nicht gut sind und auch man nicht wirklich den ganzen Tag da in Deutschland verfolgen kann, bin ich dann immer schon virtuell. Da bin ich dann in den USA, weil mein Standort geändert virtuell mit dem NordVPN. Das ist auch so geil, das ist einfach so ein, zwei Klicks, ne, das ist so einfach zu bedienen. Das ist auch mit der schnellste VPN. Von daher schön wieder ein bisschen Golf geschaut. Masters, war geil. McIlroy gewonnen, kennst du nicht, ne?
Doch, habe ich sogar gelesen, ja. Aber auch nur, weil zwei, drei Leute da waren, die ich kenne. Also, ja,
habe ich geschaut.
Aber wir haben ja letztes Mal auch schon drüber gesprochen, ne? Also das haben wir ja schon relativ ausführlich besprochen, dass wir ja internationalen Sport dann gerne auch in Landessprache verfolgen und dementsprechend dann auch über NordVPN uns quasi, vor allem weil es um amerikanischen Sport geht, ja, uns zu halben Amerikanern machen dann für die Zeit. Was wir aber ja auch angesprochen haben letzte Woche ist, dass man auch einfach Geld sparen kann im Alltag. Und ein Beispiel, was wir ja genannt hatten, war ja auch Flugtickets. Flugtickets zu buchen, ne? Hat mich sogar überrascht ein bisschen, dass das so ist, ehrlich gesagt. Ist ja auch irgendwo ein bisschen frech da von den Anbietern, aber wir erklären mal ein bisschen, wie man das dann machen kann und dann eben vielleicht auch den einen oder anderen Euro sparen kann mit NordVPN. So, und das übernimmst du.
Ja, das ist ja erstmal vor allem eine Zahl zu nennen. Also deutsche Urlauber zahlen bis zu 25% mehr für Reisebuchungen als Kunden aus dem Ausland. Also das sind ja schon beträchtliche Zahlen. Und ja, Schritt 1 ist wie immer VPN aktivieren und mit einem Server in einem anderen Land verbinden. Dann Punkt 2, die Browser-Cookies und den Verlauf löschen, um vorherige Suchdaten zu entfernen. Dann Punkt 3, Flugbuchungsseite im Privatmodus oder auch Inkognito-Modus öffnen und nach Flügen suchen, da Preise vergleichen und dann kannst du den besten Deal auswählen. Also das sind am Endeffekt auch nur 4 Schritte, das geht dann auch schnell. Das ist sogar, und das wollen wir auch ganz klar sagen, das ist erlaubt. In Deutschland. Also wir machen jetzt hier keinen, ne? Also wir stehen hier nicht mit einem Bein im Knast, das wollen wir schon sagen.
Nein, natürlich ist das ist offiziell erlaubt.
Ja, und das wird auch nicht das letzte Mal sein, denn wir werden auch noch einen konkreten Tipp in den nächsten Wochen geben. Wir schicken Fabi mal los und der, nicht los, aber an seinen
Laptop. Der muss dann schon auch mal fliegen. Der muss den auch wahrnehmen, den Flug. Mal gucken, wo wir ihn hinschicken.
Mal gucken, wo wir ihn hinschicken und dann haben wir ein konkretes Beispiel, wo er und wo ihr dann auch Geld sparen könnt. Und das werden wir in nicht allzu ferner Zukunft hier berichten.
Ja, wir machen das. Wir schicken den einfach irgendwo hin und dann muss er aber dahin.
Der fliegt ja auch so gerne.
Genau, und dann nochmal da aus dem Netzwerk dort nochmal einen neuen Flug buchen. Weißt du, dass wir auch die Preise vergleichen können,
ja,
richtig gut, ne?
Ja.
So, was ihr aber noch wissen müsst, dass über den Link nordvpn.com/luppen und dem Code Luppen großgeschrieben, da erhält man jetzt nämlich einen exklusiven Mega-Rabatt und 4 Bonusmonate zusätzlich kostenfrei auf einen 2-Jahres-Plan, den ihr abschließen könnt, solltet. Und es ist alles aber sehr risikofrei. 30 Tage Geld-Zurück-Garantie gibt's, also probiert das dann da erstmal aus und den Link und alles weitere, den packen wir natürlich hier auch in die Shownotes und dann sagen wir Fabi schon mal gute Reise.
Und das war mal 1-2 Monate Bonus, jetzt sind es schon 4 Monate, haben wir nochmal rausgehandelt bei NordVPN. Nur für euch, ne? Liebe Luppengemeinde.
So, nur für Fabi.
Werbung Ende.
Aber ich will nochmal auf St. Pauli gehen, Toni. Wir machen ja auch, das wird diesmal vielleicht auch ein bisschen spannender, unser Man of the Match. Ist sie denn, hast du einfach St. Pauli genommen? Kannst du das schon verraten?
Ich habe gar nichts wieder eingeschickt, würde ich sagen. Aber ich sag's dir jetzt, ich nehme Gila Vogui. Den fand ich sehr, sehr gut, sehr, sehr aktiv. Er hat top mitgearbeitet und war für mich der, vor allem in der Anfangsphase, der da irgendwo am meisten Gefahr ausgestrahlt hat. Also es gab jetzt nicht diesen einen MVP in meinen Augen, der so rausgestochen ist, aber er hat, finde ich, ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht. Also meine Wahl fällt auf Gia Vogui. Ja, mal gucken, was du sagst.
Ja, ich habe natürlich eine Sprachnachricht, ne? Ich
ja, mach das immer direkt
nach dem Spiel. Lass das nicht vergesse nehmen. Ich das nochmal. Wenn wir den nächsten Tag aufnehmen, vergesse ich das so wieder. Deswegen nehme ich das nochmal direkt auf. Aber trotzdem zu St. Pauli, ich meine, du wirst nicht alle Spieler gekannt haben vorher, vielleicht auch immer noch nicht kennen. So ein, zwei, die dir vielleicht so aufgefallen sind, ich meine, die freuen sich ja auch, wenn man dann hier, wenn sie von dir mal irgendwie, ne, der Name so erwähnt wird. Ist da so ein, zwei, wo du sagst, da ist mir noch jemand.
Ja, wie gesagt, Gila Vogui, dann fand ich auch den Wal hinten, also eine Kante. Also da wirklich, und wie heißt der denn, der die Freistöße schießt? Der Kapitän. Smith. Kann das sein?
Ja, der wird anders ausgesprochen, aber hören wir doch mal in meine Sprachnachricht rein. Ja,
gut.
Hören wir doch mal rein. So, während ich hier zur später Stunde nochmal den Hund rauslasse. Ich sag euch jetzt einfach mal, was ich mache, während ich hier meinen Man of the Match küre. Müsst ihr jetzt durch. Oder MVP, je nachdem, wie ihr es nennen wollt. ist es für mich geworden, fast schon klar für mich, dass es ein Sampaulianer sein muss.
Ja.
Und da hat für mich aus einer wirklich guten Mannschaft nochmal Eric Smeed rausgeragt, wo ich bis heute dachte, dass er Eric Smith heißt, weil er auch so geschrieben wird. Aber der Kommentator hat die ganze Zeit Eric Smeed gesagt, also glaube ich ihm mal. Und der war richtig gut. Also da auf R6 fast, ja, er hat das ganze Ding da von St. Pauli schon orchestriert, würde ich sagen. Alles, was ein Sechser braucht. Gute Zweikämpfe, gutes Stellungsspiel, Bälle abgefangen, aber auch gut am Ball, gute Lösungen gefunden. Wann spiele ich nach vorne, wann spiele ich zur Seite? Beide Mannschaftsteile zusammengehalten. Also alles, alle Attribute, die ein Sechser braucht, erfüllt. Und sogar kurz vor Schluss noch die gelbe Karte geholt. Also was willst du mehr? Deswegen mein Man of the Match. Und ja, komm Barney, wir gehen rein. Das war's. Man of the Match ist gekürt. Und Toni, weil du so gerne hörst, nochmal frohe Ostern.
Ach, jetzt habe ich gedacht, ich habe es überstanden. Ja,
ja, gut.
Felix, gehe ich mit einher. Mit einher. Ja, das können wir, das ist für mich in Ordnung. Ja.
Ja, ich habe schon während des Spiels so zum Ende gehofft, nicht, dass er noch ein Tor macht, dass es so auffällig ist, weil es sonst immer so letzte Woche da Gerassi 3 Tore, dann weiß ja jeder, okay, der ist MVP.
Ja, ist auch gut, dass wir mal nicht den gleichen haben. Ne?
Ja.
Jetzt habe ich mir eine Sache aufgeschrieben, das ist ja immer so ein Wert, der ja wirklich auch aussagt, sag ich mal, wie nah man ans Tor kommt. Ne? Und ich finde, das ist so ein Wert, der nochmal so gestern beschreibt, so wirklich dieses gegnerische Abwehrüberspielen, also der gesamten Mannschaft. Und da ist eigentlich, also St. Pauli 50 und Leverkusen 51. Und das ist eigentlich so ein Wert, also visuell war man schon der Meinung, St. Pauli war auf jeden Fall nicht schlechter. Aber eigentlich sagen die Daten dann immer irgendwie nochmal was an, so ein bisschen was anderes in die Richtung, ne? Hm. Diese Daten gehen eigentlich immer nochmal in Richtung des Favoriten. So, egal ob es dann immer komplett gefährlich wird oder nicht. Aber dass selbst so ein Wert so ausgeglichen ist, zeigt wirklich, dass sie auf Augenhöhe waren. Fußballerisch, kämpferisch sowieso, aber einfach auch von allen Torannäherungen immer ein wirklich ausgeglichenes Spiel. Also ein weiteres Lob ans Müllerntor.
Ja, und da werden wir sicher nächstes Jahr, nächste Saison von SC St. Pauli noch einiges sehen in der Bundesliga. Sehr schön. Da haben wir Leverkusen durch die Saison, St. Pauli durch die Saison. Da müssen wir jetzt keinen Ausblick mehr machen bei den
beiden. Nee, da müssen wir keinen Ausblick. Aber wir können vielleicht einen Ausblick machen, was das nächste Spiel ist.
Ah.
Was wir uns vornehmen, ne? Jetzt wird's langsam interessant, würde ich mal sagen. Die Saison.
Crunch-Time.
Die Saison, die biegt in die interessante Phase ein. Und da gehen wir doch mal wieder Richtung Champions League, ne?
Ja, würde ich sagen, ne?
Und da habt ihr auch alle die Möglichkeit, da läuft nichts parallel. Es ist das erste Halbfinale nächste Woche Dienstag, ne?
Ja, Dienstag läuft das Spiel, Arsenal gegen Paris. Und wir werden Mittwoch direkt frühs aufnehmen, damit die Folge brühwarm wieder platziert werden kann für euch und wir das Spiel analysieren können. Also Mittwoch nächster Woche kommt die Folge raus. Dienstagabend ist das Spiel. Lass uns doch alle gemeinsam schauen. Also jeder für sich, aber dass wir es geschaut haben. Und dann sprechen wir ein bisschen drüber.
Aber schon wieder Arsenal, ne?
Hast du dir ja nochmal im Stadion angeschaut jetzt, ne?
Ja, war ich einmal im Fernseher, einmal im Stadion. War ich ja letzte Woche, ne?
Sollen wir da noch mal kurz drüber reden, so, oder?
Nee, war ja jetzt nicht das Spiel, was wir rausgesucht haben, ne?
War ja auch angekündigt, wie es dann
ausgeht. Wir haben über das Hinspiel schon gesprochen, ne? Wurde nicht deutlich besser.
Eine Frage muss ich aber stellen, in welcher Minute hast du das Stadion verlassen?
Vorm 2-1 auf jeden Fall.
Vorm Abpfiff auf jeden Fall.
Vorm 2-1 von Arsenal, ja. Das ist richtig.
Und warst sicher nicht der Einzige.
Nee, Erfolgsfan.
Ja, sehr gut. Ja. Toni, und was wir von Bundesliga-Mannschaften nicht sehen werden, ist eine Teilnahme sowohl im Champions-League-Halbfinale, sowohl im Europa-League-Halbfinale, als auch deine heißgeliebte Conference League. Auch da nicht im Halbfinale.
Das werde ich als Positives zeigen.
Und das hat ja schon auch in den letzten Tagen in der breiten Öffentlichkeit eine Diskussion wieder ausgelöst, aber auch vielleicht hier bei uns nochmal so die Lage des deutschen Fußballs aufgrund dieser Ergebnisse, dass wir keine Mannschaften oder auch keine einzige Mannschaft im Halbfinale der europäischen Wettbewerbe haben. Ist das ein Zeichen, dass da irgendwo es nicht so rund läuft?
Nein.
Oder ist das eine Ausnahme?
Klares Nein.
Klares Nein, sagst du?
Ja, was heißt eine Ausnahme? Eine komplette Ausnahme ist ja jetzt nicht. Irgendwie liest man ja die Überschrift alle 2-3 Jahre. Aber ich finde, eine Ausnahme ist es nicht, aber eine Momentaufnahme. Das schon. Also ich habe auch ganz oft gelesen, dass die Spanier jetzt irgendwann kaputt sind und Barça Real ist nicht mal das, was es war. Ich glaube, im gleichen Jahr mit Champions League gewonnen oder das Jahr da drauf auf jeden Fall. Ich finde das immer extreme Momentaufnahmen. Also und ist mir zu sehr verallgemeinert immer, dass so direkt das ganze Land, ich finde, da muss man sich schon die einzelnen Teams, die Mühe muss man sich schon machen, ob jetzt ein einzelnes Team ein Problem hat über Jahre, aber nicht direkt irgendwie die ganze Liga oder so. Das siehst du ja auch in Spanien, also Barcelona hatte jetzt wirklich 4, 5 schwierige Jahre, finde ich. Ich glaube, gerade in der Champions League für ihre Verhältnisse sehr lange nicht mal im Halbfinale gewesen, in der Gruppe raus teilweise. Trotzdem ist das nicht direkt dann das ganze Land, was ein Problem hat, sondern das ist dann Barcelona, finde ich. Und gerade wenn man dieses Jahr auch sieht, ne, also Frankfurt hätte weiterkommen können, ne? Du hast es kommentiert, das machen wir uns nichts vor, die waren nicht schlechter als Tottenham. Bayern war auch ganz sicher nicht schlechter als Inter, also wenn die jetzt im Halbfinale sind und Frankfurt im Halbfinale, sind wir plötzlich wieder die Macht in Europa, weil wir zwei Teams im Halbfinale haben. Und das war ja nicht so, wenn jetzt beide Mannschaften hergespielt worden wären, ja, dann hast du ein bisschen unglücklich natürlich gehabt, dass Leverkusen und Bayern direkt gegeneinander gespielt haben. Sonst hätte ich auch Leverkusen parallel eine Chance gegeben, gegen die eine oder andere Mannschaft weiterzukommen. Dortmund ist immerhin mit Stil raus, sag ich mal. Das muss man ja auch sagen. Also die einzige Mannschaft, finde ich, die richtig enttäuscht hat, war Leipzig in der Gruppenphase. Und dann ist das ein Problem von Leipzig, aber ja, nicht...
Zumindest am Wochenende einen Punkt gegen Kiel geholt.
Ja, und nicht ein generell deutsches Problem. Also da steige ich nicht mit ein. Ich weiß nicht, wie du das siehst, aber Bayern und Frankfurt hätten ohne Probleme und sogar verdient, glaube ich, im Halbfinale stehen können.
Ja, ich habe das Thema ja nur aufgegriffen, weil es dann immer diskutiert wird. Ich sehe es eigentlich auch ähnlich, ich sehe es überhaupt nicht dramatisch. Es gab ja irgendwann vor 15 Jahren schon her, dass man sagt, jetzt überschwemmt der englische Fußball alles mit, jetzt werden sie alles gewinnen, weil sie halt so viel Kohle haben und so weiter. Das ist ja auch nicht eingetreten. Da wartet man ja auch irgendwie immer noch drauf, dass jetzt jedes Jahr englische Mannschaften die Titel holen oder mit drei Mannschaften im Halbfinale sind oder sonst was. Das ist ja auch nicht passiert. Jetzt hast du natürlich Arsenal, aber auch City, Liverpool sind schon raus. Du hast Man United, die in der Liga irgendwie 14. sind. Jetzt Europa League Halbfinale.
Ja, die jetzt auch genauso hätten rausfliegen können. Also das ist immer direkt so ein allgemeines Problem der Liga.
Es gibt einfach nicht diese eine Liga oder dieses eine Land, was alles weghaut und was alles ja irgendwie im Halbfinale und Finale hat. Also das ist einfach nicht gegeben. Es gibt mal zwei Spanische, mal das. Jetzt haben wir ein Jahr, wo wir, ist ja auch nicht immer Pech, aber wo es halt nicht so ist. Und nächstes Jahr wirst du wahrscheinlich wieder irgendwo da präsent sein. Also ich sehe das auch eher als Momentaufnahme und glaube auch, dass wir uns da keine Sorgen machen müssen, weil am Ende glaube ich, dass die deutschen Vereine immer noch so gut arbeiten, mit vielleicht auch ein bisschen weniger Möglichkeiten, dass sie trotzdem immer mithalten können. Und bei gehört am Ende auch mal ein bisschen Glück dazu, gerade in diesen K.O.-Spielen. Und deswegen geht es ja auch eher um die Leistung und da war man irgendwo trotzdem auf Augenhöhe. Und deswegen, glaube ich, brauchen wir uns da keine Sorgen machen.
Nein, du hast ja immer die gleichen, ich finde, du hast immer die gleichen 6 bis 8 Mannschaften, die Champions League gewinnen können. So, das ist, am Ende sind es immer die gleichen und die kommen nicht alle aus einem Land. Du hast immer diese Cities, Liverpool, jetzt hat Arsenal eine Phase, wo sie besser sind als die letzten 10 Jahre. Dann hast du Paris aus Frankreich, dann hast du eigentlich meistens Bayern, Dortmund, jetzt Leverkusen dazu. Und aus Spanien hast du immer die 3, die eine Rolle spielen können. Und unter denen, die machen es immer unter sich aus. Und dann hast du halt ein paar Jahre, wie jetzt gesagt, Barca, wo sie schlechter sind. Oder Arsenal, wo sie jetzt aktuell besser sind. Am Ende, wenn da irgendwo 8 Engländer stehen würden und jetzt 5 Jahre am Stück keine deutsche Mannschaft ins Halbfinale kommt, dann können wir von einem Problem reden. Aber
ich finde, du kannst ja fast schon sogar sagen, dass in England ja nicht so gut gearbeitet wird wie in Deutschland bei den Möglichkeiten, wenn du das Verhältnis siehst, dass die Arbeit ja in Deutschland fast sogar auch noch irgendwo so besser ist oder vielleicht auch in anderen Ländern, weil sie aus weniger mehr machen. Also das kann man ja von der Seite auch
betrachten. Ja, jein, würde ich sagen. Ich meine, die Engländer haben natürlich auch dieses Ding, dass die fast keine Pause haben. Die spielen dann noch 3 Pokale und das. Und die Engländer sind ja schon konstant dabei. Ja,
dann können sie da durch die ganze Kohle, können sie halt den Kader auch breiter aufstellen, ne?
Ja, klar, aber die sind ja schon auch konstant dabei, aber es ist nicht so einfach, auch mit viel Geld, Real, Bayern, Barcelona zu überholen einfach. Das ist nicht so einfach, weil da spielen auch andere Faktoren eine Rolle als Geld. Und Geld haben die auch alle genug, nicht ganz so viel vielleicht wie die Engländer, aber es gibt in der Tat auch noch wichtigere Sachen als Geld. Ich bin mir ziemlich sicher, dass nach wie vor 80% aller Spieler für weniger Gehalt zu Real gehen würden, als für mehr zu City. Das ist meine Meinung.
Das denke ich auch. Und ist ja auch nicht wenig Gehalt bei Real. Von daher,
nein,
das wird...
Appel und Ei.
Ja. Aber lass uns doch mal trotzdem, jetzt haben wir die Mannschaften fest im Halbfinale, sowohl Champions League als Europa League. Lass doch mal hier einen kleinen Ausblick wagen oder einen Tipp wagen, wer das Ding dann holt. Champions League, was sagst du?
Puh, das ist natürlich nicht einfach, ne?
Oh. Arsenal, Paris, Inter, Barcelona.
Ja, das weiß ich auch mittlerweile.
Ja,
das ich bin Leute, beim ne? Finale, also ich sage, das Finale wird sein, Finale sehe ich Arsenal gegen Inter.
Ich sag, Inter gewinnt das Ding. Also Inter holt den Pott. Das ist für mich so auch so ein, vielleicht so ein kleiner schleichender Prozess, ne? Also die waren ja die letzten Jahre, die waren ja komplett tot, ne? Inter, AC, so italienischer Fußball, da war ja vor 5, 6 Jahren ging ja gar nichts. Und es hat sich Stück für Stück einfach wieder entwickelt und ich glaube, dass das jetzt so dieser...
Haben schon ein gutes Finale gegen City gespielt vor Bayern.
Ja, das stimmt. Da ging das schon so in die Richtung, wo man merkt, okay, die können diesen Wettbewerb, die wissen, wie der Wettbewerb funktioniert, die sind wieder da. Und haben da schon mal angeklopft im Finale. Und ich glaube, dass jetzt irgendwie der Zeitpunkt reif ist, dass sie das Ding holen. Also wenn ich mich festlegen müsste, würde ich Inter sagen.
Ja, dann gehe ich mit Arsenal.
Okay. Sehen wir uns. Auch jetzt ein Finale, was keiner so, denke ich mal, vorhergesagt hat. Aber es ist ja durch die Ligaphase, die jetzt da herrscht, in der Champions League auch vielleicht ein bisschen schwieriger geworden.
Gut, aber auf der einen Seite kommt auf jeden Fall eine Mannschaft dahin, wo es keiner vorher gesagt hätte. Paris hat mir auch keiner gesagt, mit Platz 24 in der Liga, der Champions League.
Nee. Da bin ich auch gespannt, mir das Spiel nächste Woche anzuschauen. Das habe ich von Paris auch nicht so viel gesehen. Das wird auch schön. Ja, und dann lass doch auch mal die Europa League, ne? Da haben wir jetzt noch Bilbao, Man United, das Halbfinale. Und wir haben auf der anderen Seite...
Müsste Tottenham sein.
Tottenham gegen Bodo Glimt.
Bist du am Einsatz? Muss er kommentieren?
Ja, aber nicht vor Ort. Ich kommentiere aus dem Studio in Köln-Deutz. Ich mache bei Hin- und Rückspiel Bilbao Man United.
Ja, ich denke...
Wahrscheinlich.
Ja, ich denke, dass du da auch den Sieger sehen wirst am Ende. Und ich glaube, dass es Bilbao wird. Ja,
auch da vielleicht noch als Info, das Finale ist in Bilbao. Also wenn sie ins Finale kommen, vielleicht da noch ein kleiner Heimvorteil. Ich sage auch Bilbao, muss ich zustimmen.
Ja, gut. Hat Bilbao noch die Chance?
Haben die gestern gespielt bei Real? Das habe ich gar nicht mehr verfolgt.
1-0 hat Real gewonnen in der 93. Minute.
Okay, also alles beim Alten.
Alles beim Alten, aber auch hochverdient, muss man sagen. Bilbao, die haben aber auch 2 Tage vorher gespielt, ne, irgendwo auswärts, ihr Spiel da, Europa League.
Gegen Rangers, ja.
Ja, so ist das, Felix. Das war's vom Fußball.
Werbung.
Ja, Felix, Thema Essen, immer gut,
ja.
Immer wichtig. Und ich muss ja wirklich sagen, ne, das ist jetzt eine Werbung hier. Das ist irgendwie gar keine Werbung, weil das würde ich dir auch so erzählen. Sie ist maßgeschneidert für mich, muss ich sagen. Also immer, wenn mich jemand fragt, Toni, was wollen wir essen? Dann bin ich immer einer, der sagt, italienische Küche. Italienische Küche ist für mich die Nummer 1, sei es Pasta, Pizza, was auch immer. Und Felix, es ist wie gemacht. Wo finde ich denn die so gute italienische Küche?
Ja, erstmal muss ich sagen, da sind wir uns einig. Also würde ich auch auf die einsetzen, ganz klar. Und ich bin da so ein Typ, ich habe immer so Pizza-Phasen, ne? Also da könnte ich wirklich fast jeden Tag Pizza essen. Und ich muss sagen, die hält bei mir jetzt schon mindestens ein halbes Jahr an. Ich habe voll Bock. Also wenn man mich fragt, das Erste, was mir in den Kopf kommt, wenn ich mal so ein bisschen, natürlich nicht jeden Tag, aber auch mal sage, komm, heute mal eine Pizza, dann bin ich immer sofort am Start.
Und sag jetzt endlich wo.
Ja, die finde ich oft bei der L'Osteria.
Richtig.
Das ist zum einen auch wirklich, weil sie groß und lecker ist, aber ich habe direkt einen L'Osteria-Laden neben dem Hotel, wo ich immer in Köln bin, wenn ich Sendung habe. Und das heißt wirklich, das ist Gesetz für mich, wenn ich die Sendung habe, im Hotel bin, gehe ich 2 Minuten rüber zu Fuß, hole mir da eine schöne große Pizza. Denn
wir sprechen hier von 45 cm Durchmesser. Mhm. Ich habe schon Leute gesehen, unter anderem haben die auch aktuell einen TV-Spot draußen, der das auch nochmal belegt, die einfach die Pizza fotografieren wollen, die sie gerade essen, aber es nicht möglich ist, passt nicht drauf, stellen sich dann auf den Stuhl und von da sieht man dann die Pizza im ganzen Bild. So groß ist die, 45 cm Durchmesser und Felix, auch noch eine Besonderheit, finde ich sehr, sehr gut überlegt. Manchmal tut man sich ja so ein bisschen schwer, ja, nehme ich so eine Pizza oder die Pizza oder die Pizza.
Das
oder
wenn so,
entscheidest
ne?
du dich. Und während du isst, während du fast fertig bist, gibt es immer so einen Moment, in dem man bereut, ich hätte auch da gerne das andere gehabt.
Will man die von dem anderen haben.
Ja, genau. Aber Lösung, man kann sich nämlich hier auch eine Pizza halb bestellen. Also zum Beispiel halb Salami, halb Schinken, halb was auch immer du möchtest.
Tonno.
Wenn man sich eben nicht entscheiden kann. Und so geht's mir öfter. Oder auch einfach frei zusammenstellen mit unterschiedlichen Toppings. Und hier ist vor allem auch für alle was dabei. Klassisch, da sehe ich mich. Vegetarisch oder vegan, da sehe ich mich nicht. Aber L'Osteria hat für alle was. Das finde ich ein nicht zu unterschätzendes Service, das mit dem Zusammenstellen.
Ja, frei nach dem Motto, schwer zu fotografieren, einfach zu teilen. Ne? Also es eignet sich ja wirklich ideal zum Teilen. Und jeder und jede bekommt dann auch eine Hälfte ihrer, beziehungsweise seiner Wahl. Und das ist auch für die Familie gut. Ne? Also da kann man schön für jeden was drauf machen lassen und bestellen kann man es übrigens auch. Man muss nicht nur ins Restaurant gehen zur L'Osteria, man kann auch bestellen. Das ist auch ganz wichtig zu wissen. Soll ich dir mal den Bestseller sagen?
Sag.
Das ist die Salsiccia Picante, also mit richtig scharfer Salami. Ich weiß nicht, ob du da so...
Das ist geil. Doch.
Da bin ich auch dabei. Aber jetzt haben wir viel über Pizza gesprochen. Unbedingt auch mal die Pasta probieren. Die ist nämlich auch sehr lecker. Die kommt nämlich aus der unternehmenseigenen Pasta-Manufaktur in Nürnberg. Also auch da große Empfehlung. Und was man auch sagen muss, egal in welchem L'Osteria-Restaurant ich war, da gibt es ja einige von, wird jeder schon mal gesehen haben, immer ein tolles Ambiente, wirklich hochwertiges Interior- und Restaurant-Design, freundliches und herzliches Personal, auch das kann ich bestätigen. Und das kennen wir ja von unseren italienischen Freunden, dass die Gastfreundschaft da groß geschrieben wird und der Besuch sich wie so ein kleiner Kurzurlaub in Bella Italia anfühlt. Also, wenn ihr jetzt hungrig seid, dann reserviert doch einfach unter losteria.net. L'Osteria, so wie man spricht, losteria.net. Und dann wünschen wir euch guten Appetit.
Werbung Ende.
Sollen wir nochmal hier mit, sollen wir mal eine Frage stellen lassen? Sollen wir mal ein bisschen telefonieren?
Ja, lassen wir uns wieder telefonieren. Wen rufen wir an?
Ich hörte, wir rufen die Patricia an.
Dann rufen wir Patricia an. Du machst immer den Erstkontakt, ne? Ich glaube, du bist ja der Sympathischere.
Hallo.
Hallo Patricia, hier ist der Felix und der Toni ist auch in der Leitung. Wir grüßen dich.
Danke, Grüße zurück.
Gehen die Grüße nach Österreich?
Ja, genau.
Ja, bist du Österreicherin?
Genau, ja.
Na dann Servus erstmal. Wie geht's dir hier so an dem Ostermontag? Ist schön, dass du dir überhaupt dafür bereit bist, hier mit uns ein bisschen zu quatschen.
Ja, ihr habt eh Glück, weil am Wochenende war ich noch in der Arbeit und heute Gott sei Dank frei bei dem schönen Wetter.
Sehr gut.
War am Vormittag auch schon laufen.
Oha, sehr gut.
Und ja.
Das heißt, wir unterhalten uns hier auf Augenhöhe. Drei Läufer in der Leitung. Patricia, dann hau doch mal raus die Frage.
Ja, und zwar würde ich das Thema Sport im Alltag aufgreifen. Zwar, ihr wart ja jetzt lange im Profisport tätig und habt euch dadurch natürlich eine starke körperliche Fitness antrainiert. Dennoch ist man ja auch enormen körperlichen Belastungen ausgesetzt, die wahrscheinlich auch oft über das gesunde Ausmaß hinausgehen. Wie beurteilt ihr das heute nach euren Karrieren? Ist man im Vergleich zu gleichaltrigen Nichtsportlern immer noch deutlich fitter, gesünder, schneller, stärker? Oder merkt man doch deutlich mehr Abnutzungserscheinungen, die einen vielleicht sogar im Alltag einschränken?
Ja, ich fange mal an, das zu beantworten. Bei mir ist ja noch nicht so lange her, dass ich aufgehört habe. Also ich glaube, so wenn ich so nach links und rechts schaue, dass ich schon noch ein bisschen fitter bin als viele andere. Natürlich gibt es ja auch andere, die viel Sport machen, die jetzt nicht unbedingt im Profisport waren, die auch fit sind. Aber ich fühle mich schon noch körperlich fitter als andere. Also ich fühle mich gar nicht so weit weg von der Fitness, die ich noch irgendwie vor 1 oder 2 Jahren hatte. Halt anders jetzt, ne? Weil ich jetzt natürlich irgendwie anders Sport mache seitdem ich aufgehört habe. Nicht mehr täglich auf dem Fußballplatz, aber schon weiterhin aktiv bin und fast jeden Tag Sport mache. Und was ich Gott sei Dank geschafft habe, dass ich eben nicht so diese Verschleißerscheinungen habe, die viele Profisportler dann nach den Karrieren haben. Ne? Also irgendwie das Knie kaputt oder Rückenprobleme oder da das 3-mal operierte Sprunggelenk oder weiß ich was. Das habe ich Gott sei Dank nicht. Deswegen kann ich eigentlich wirklich nach wie vor alles machen, worauf ich Lust habe und mir tut nichts weh, auch meist am nächsten Tag nicht und habe so quasi so den Absprung ein bisschen geschafft, bevor, sag ich mal, der Körper so entstellt ist, sag ich mal, dass man irgendwie danach sein Leben lang Schmerzen hat irgendwo. Wir hatten ja hier auch mal Dirk Nowitzki im Podcast, der hat ja auch gesagt, dass er irgendwie aus seiner sportlichen Laufbahn einfach schon diese ganzen Blessuren mitgenommen hat jetzt in sein neues Privatleben, in den Alltag und viele Sachen, die er gerne machen würde, jetzt einfach nicht mehr machen kann. Oder, weiß nicht, auch Rafa Nadal zum Beispiel ist, glaube ich, auch so ein Beispiel, der weiß ich nicht, sein Leben wahrscheinlich nicht mehr komplett gerade gehen wird, so gefühlt, wie er so die letzten Jahre sich durchgekämpft hat mit tausenden Verletzungen. Und ja, das habe ich mir Gott sei Dank erspart und versuche ich natürlich so lange wie es geht auch so aufrecht zu halten. So. Mal gucken, was Felix dazu zu sagen hat.
Ja, da muss man ja echt sagen, dass Toni wirklich ja keine Pause gemacht hat. Also er hat aufgehört zu spielen, hat er trotzdem sich direkt weiter körperlich betätigt und ist fit geblieben. Das war ja bei mir ein bisschen anders. Ich habe ja wirklich gesagt, wenn ich aufhöre, so jetzt mache ich erstmal, ja, was habe ich? Ich habe gesagt, mach erstmal ein halbes Jahr nichts. Das hat dann vielleicht so 2-3 Monate angehalten, dass ich wirklich auch nichts gemacht habe. Dann war ich mit meinem Körper nicht so zufrieden, habe gesagt, komm, jetzt fange ich wieder an. Und ich glaube, das ist der Unterschied bei uns, die als Leistungssportler waren. Wir haben halt diese Muscle Memory, ne? Also ich glaube schon, dass wir halt nicht lange brauchen, bis wir dann wieder fit werden. Und dass so eine Grundfitness einfach irgendwie immer da ist. Ich habe das jetzt auch gemerkt, als ich dann angefangen habe, für einen Halbmarathon zu trainieren. Ich bin, glaube ich, 2. Mal laufen gewesen, schon hätte ich den laufen können, also ohne Probleme. Und das ist, glaube ich, schon, dass man einfach diese Grundfitness und Grundausdauer irgendwo immer hat, man relativ schnell wieder reinkommt und nicht irgendwie ein halbes Jahr braucht, um das Ganze aufzubauen. Und das ist, glaube ich, das, was unser Vorteil ist, wenn wir ein Leben lang Sport und auch Leistungssport gemacht haben, dass wir da trotz einer längeren Pause, und das merkt man ja auch immer, wenn jetzt Spieler auch verletzt sind und wenn es irgendwie mal ein Kreuzband ist, wo du ein halbes Jahr ausfällst, dass sie trotzdem relativ schnell wieder fit werden, weil halt der Körper das kennt. Und so ist es auch, wenn du die Karriere beendest, dass wenn du da eine lange Pause gemacht hast und dann wieder anfängst, dass das relativ schnell geht und der Körper weiß wieder, wie es funktioniert. Und das die Erfahrung habe ich auf jeden Fall gemacht.
Ja.
Ich hoffe, Patricia, das sind Antworten, die dir helfen oder die dir die Frage beantworten auf jeden Fall. Wie ist es bei dir? Bist du schon mal Halbmarathon gelaufen oder Marathon?
Ja, erstmal danke für die ausführliche Antwort. Nein, Halbmarathon und Marathon noch nicht, aber das wäre das Ziel für nächstes Jahr, wenn es das Studium nebenbei erlaubt.
Ja, sehr gut. Ja,
es ist möglich. Wenn Felix das geschafft hat, ist es auf jeden Fall möglich.
Ja, das hoffe ich.
Ja, fang erstmal mit dem Halben an und dann schauen wir weiter. Ich berichte dann irgendwann mal von dem Ganzen.
Ja, dann sehen wir uns vielleicht alle mal beim Marathon.
Ja, in Wien soll es ja auch einen schönen geben.
Wie lange bist du heute gelaufen? Hast du gesagt, warst heute schon laufen? Wie lange läufst du da so?
Heute circa Stunde.
Und was läufst du da so? Wie an Strecke?
Ich glaube, es waren jetzt knapp 10 Kilometer.
Ja.
Das ist gut.
Ja.
Dann schaffst du den Halbmarathon auch. War es kaputt am Ende oder wäre noch was gegangen?
Nein, war halt eher entspannt.
Okay.
Habe ja nebenbei mit ein paar Freundinnen telefonieren müssen, weil wir ja vorbereiten mussten, dass ich ja heute vielleicht bei euch zum Mittag mit euch sprechen darf.
Ah, guck mal.
Sehr gut. Das ist doch gut. Naja, wir freuen uns auf jeden Fall, dass du angerufen hast. Danke dir für deine Frage. Und ja, dann ansonsten viel Spaß beim Training. Für einen Marathon, ne?
Ja, auch euch vielen lieben Dank und noch frohe Ostern.
Ja.
Danke, ja, sehr gut. Danke, Patricia. Toni freut sich auch. Tschüss.
Tschüss.
Oh, jetzt reicht's aber. Jetzt
also das war nicht abgesprochen, gehört. Ne? Ich habe dir nicht gesagt, bitte. Da kann ich nichts.
Das habt ihr so vorbereitet. Ey. Einmal am Anfang in deiner Sprachnachricht, jetzt am Telefon hier. Junge.
Nee.
Aber soll ich dir was sagen, um mal da anzuknüpfen? Ich war, vorgestern war ich 15 Kilometer laufen.
Wie kam das zustande? Ich habe gesagt,
ich laufe jetzt einfach mal los und dann gucke ich mal, wann ich wieder ankomme.
Bist du ohne Ziel losgelaufen?
Ja. Ja, und ich bin dann wieder angekommen. So, bin einfach mal losgelaufen.
Boah, das kann ich aber nicht. Ich muss mir immer schon, mal laufe ich halt, sage ich, will jetzt eine Stunde laufen, dann schaue ich, wie weit ich gekommen bin, oder ich laufe jetzt 15 Kilometer. Ich nehme mir schon immer was vor.
Ja, ich glaube, wenn man sich nicht den Druck macht, dass man jetzt 15 Kilometer laufen muss, läuft man die einfacher.
Boah, also ich kann dann auch nicht länger als die 15 laufen, aber ich brauche schon immer so ein Ziel, so eine Zahl im Kopf und dann laufe ich danach. Was bist du denn für eine Zeit gelaufen?
Weiß ich nicht, irgendwas 4,50 oder irgendwie sowas.
Ja, na, ist doch gut. Du hast ja von letztem Mal hast du noch gesagt, das schaffst du nicht in dem Tempo, die Strecke.
Ja, 21 Kilometer ist noch was anderes, ne?
Ja, aber das ist doch schon mal ein erster Schritt.
Ich war kaputt und ich habe meinen nächsten Tag, meine Wade war zu. Aber ich bin es auch nicht gewohnt, auf der Straße zu laufen, war viel Asphalt. Ich laufe lieber im Wald.
Ja.
Das waren wirklich 15 Kilometer Asphalt, das bin ich gar nicht gewohnt, mag ich eigentlich auch nicht so. Da habe ich schon gemerkt, beim Laufen habe ich schon gemerkt, dass die Wade nächsten Tag wehtun wird. Aber ist ja egal, ist ja nicht so schlimm.
Ja gut, beim Marathon muss auch was halt laufen.
Ja, ne? Ja, muss ich ja eben nicht. Das ist das Gute, ne? Ja. Ja, so Felix, ne?
Ja.
Haben wir das, ne?
Ich würde sagen.
Ich möchte mit einer Frage an dich habe ich gerade jetzt, wir können es ja verraten, ne? Deine Verbindung war gerade, weil du bist ja, ne, bist zu Hause heute, ungewöhnlich. Mhm. Deine Verbindung war gerade kurz weg, da mussten wir kurz aufhören. Und deswegen, da habe ich was gelesen, da wollte ich dich fragen, ob du das weißt. Aktuell in der italienischen Liga, ne, haben wir Inter Mailand und Neapel jeweils mit 71 Punkten punktgleich. Wer ist Meister, wenn das am Saisonende so ist?
Was die erste Regel dafür ist, außerhalb der Punkte?
Ja, wenn die punktgleich sind am Ende.
Ja, würde ich jetzt sagen, wer bestes Torverhältnis hat.
Falsch.
Direkter Vergleich.
Falsch.
Wer weniger gelbe Karten hat, keine Ahnung.
Falsch.
Was gibt's denn noch? Wer? Keine Ahnung. Wusstest du das?
Nein, natürlich nicht. Also in Deutschland ist es ja Torverhältnis, hier in Spanien ist es zum Beispiel direkter Vergleich.
Ja.
Ja, und in Italien, ich sage auf jeden Fall, das ist die beste, das ist eine absolute Top-Lösung, die haben, wer da Meister ist dann.
Und machen die noch, treffen die sich noch zum Elfmeterschießen oder was?
Nee, aber die treffen sich und spielen das aus, ein
Ehrlich?
Entscheidungsspiel. Ja.
Neutraler Ort oder was?
Ich gehe davon aus, ja. Wie geil ist das denn?
Ja, das ist nicht schlecht.
Das ist Weltklasse.
Ja, aber das ist geil. Das sollte man überall einführen.
Das wird ausgespielt am Ende, Entscheidungsspiel. Finde ich auch top. Ne?
Bestimmt in Saudi-Arabien oder so wird das gespielt dann.
Auch das ist möglich. Ja,
das ja danke, war's. Dass ich ja noch was lernen konnte.
Ja, habe ich ja auch gerade gelernt. Ne? In diesem Sinne, nächste Woche
Arsenal Mittwoch gegen Inter. Sind wir hier am Start, kommt die neue Folge. Wir schauen uns am Dienstagabend das Spiel an, Arsenal gegen PSG. Ihr könnt weiter fleißig Fragen stellen und auch dann mal hier uns mit uns telefonieren. Ne? lupin@studio-bummens.de ist weiterhin die Adresse und dann wünschen wir euch eine schöne Woche und wir hören uns am Mittwoch nächster Woche.
So ist es. Tschüss.
Einfach mal Lupen ist eine Studio-Bummens-Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment.
Kein normaler Rhythmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.